Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich war letzte Woche in Albanien und unter anderem, vielleicht können wir das Foto mal zeigen, hat mich eine christliche Radiostation wieder mal eingeladen zu einem Interview über so theologische Themen. Und dieses Mal war natürlich Weihnachten dran. Und das war wirklich sehr interessant. Da kam die liebe Moderatorin da, hat mir da so einen Fragenkatalog zusammengestellt und hat mich einfach eine Frage nach der anderen interviewt. Und das waren zum einen Fragen darüber, so als Christ, warum feiern wir eigentlich am 25.? Ist das überhaupt das richtige Datum? Feiern wir in der völlig falschen Jahreszeit? Sollten wir das verschieben? Was ist, wenn es falsch ist? Was machen wir denn da? Und lauter so eine Sachen. Und dann, das fand ich ganz interessant, zwischen den Fragen habe ich so ein bisschen die Mentalität der Albaner herausgefunden. Man muss sich ja vorstellen, so Albanien war noch kommunistischer als die DDR. In Albanien war Weihnachten verboten, also Weihnachtsfest wurde ausradiert. Es gab zwar hier und da grüne Bäume, aber die wurden als Neujahrsbäume deklariert, also Neujahrsbäume mit Licht. Und dann hat man sozusagen versucht, die Idee von Weihnachten und jeden Anschein von christlichen Glauben komplett auszulöschen. Und der eine oder andere Albaner schaut auf Weihnachten anders, als wir das hier in Deutschland machen. Weil in Deutschland feiert eigentlich so gut wie jeder Weihnachten. Und der eine oder andere weiß auch, dass es ein christliches Fest ist. In Albanien gibt es einige Leute, die glauben, dass Weihnachten ein christliches Fest ist. Also christliches Fest in dem Sinne, das musst du dann machen. Wenn du Christ wirst, musst du Weihnachten feiern. Also so wie der Moslem halt Ramadan feiert und dann sagt, okay, jetzt werde ich Christ, sozusagen gucken einige Leute drauf und sagen, ja, dann muss ich ja die christlichen Feste feiern dann. Also dann muss ich mir einen Weihnachtsbaum irgendwie holen und mir aufstellen. Und das war für mich sehr interessant zu sehen. Und im Laufe des Interviews war das dann cool, irgendwie so zusammen mit der Moderatorin zu erarbeiten, dass es zwar schön ist, einen Weihnachtsbaum zu haben, ich denke, Gott gönnt uns den auch, aber dass der mit der eigentlichen Weihnachtsgeschichte überhaupt nichts zu tun hat. Dass es ganz andere Themen gibt, die um die Geburt von Jesus wichtig sind, die überhaupt oder in keinster Weise, in der Art und Weise, wie wir Weihnachten oder Advent feiern, reflektiert werden. Und eine dieser Geschichten habe ich euch heute mitgebracht, oder die wollen wir uns heute angucken, die Geburt von Johannes dem Täufer oder die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Wer gut belesen ist, wird die kennen, der kennt die Geschichte im Lukas-Evangelium, wie also einer der Priester Zacharias opfern, oder nicht geopfert hat, aber Weihrauch darbringen wollte. Und dann, als er Weihrauch dargebracht hat, ein Engel des Herrn erschienen ist und ihm erzählt hat, dass er also einen Sohn kriegen wird und dass dieser Sohn Johannes heißen wird und aus dem Johannes, der berühmte Johannes der Täufer, entstanden ist. Aber diese Geschichte, diese Episode kommt in den meisten Weihnachtsgeschichten ja überhaupt nicht vor. Also, was wir so erwarten zu Weihnachten ist, Vorhang geht auf und ein paar Hirten sitzen am Feuer. Ja, so, das ist unsere Weihnachtsgeschichte. Aber so geht die Weihnachtsgeschichte ja gar nicht los. Die fängt ja noch viel früher an. Und zwar im Lukas-Evangelium mit der Geburt oder mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Und es ist tatsächlich mal richtig wichtig zu fragen, was soll das denn eigentlich? Wozu brauchen wir das? Also Lukas, warum ist das wichtig? Lukas hätte ja einfach so wie Markus einfach anfangen können und das Evangelium so starten können. Und Jesus trat auf in Galiläa als erwachsener Mann und sagte, das Reich Gottes ist hier, tut Buße, kehrt um und jetzt geht's los. Aber nein, es gibt eine lange Reihe, viele Kapitel von Geschichten, die überhaupt noch vor der Geburt von Jesus anfangen. Und man muss sich mal Lukas fragen, Lukas, wozu brauchen wir die eigentlich? Wozu ist das eigentlich überhaupt gut? Man hätte ja relativ viel Papyrus sparen können, wenn man einfach in Lukas 5 oder 6 angefangen hätte. Gut, okay, lassen wir uns die Geschichte zusammen angucken. Wir lesen zusammen Lukas Kapitel 1 in der Heiligen Schrift von Vers 5 bis zum Vers 25. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er, also als Zacharias, in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung der Gerechten, um vor dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg nach seinem Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Bis wir die Geschichte im Lukas-Evangelium lesen, war es ruhig gewesen im Land Israel. Ruhig nicht in dem Sinne, dass alles gemütlich lief und ohne politische Aktivitäten, sondern auf der politischen Ebene gab es ständig ein Auf und Ab. Es gab einen Krieg nach dem anderen, es gab Bürgerkrieg in Israel. Mehrere hohe Priester kämpften sich gegenseitig an die Macht und stürzten den einen oder anderen wieder. Es gab die Freiheitskämpfe von den Griechen, die dann letztendlich dann doch dazu endeten, dass man sich den Römern unterordnete. Also vom Politischen her war immer unwahrscheinlich viel los, aber von dem, wie Gott in der Mitte seines Volkes wirkt, war relative Ruhe. Der letzte große Prophet, den das Volk kannte, prophezeite 460 vor Christus, Maleachi. Und mit einem Mal in unserer Geschichte passiert etwas Neues, Aufregendes, Herausforderndes. Es ist wunderlich, aufregend, dramatisch und verstörend zugleich. Das, was wir im Lukas-Evangelium lesen, ist ein totales Wunder. Auf der einen Seite befinden wir uns noch voll im Alten Testament und zu alttestamentlichen Zeiten. Und auf der einen Seite bricht plötzlich etwas hervor, eine Menge von Aktivitäten, Engel erscheinen in Anführungsstrichen an jeder Ecke und Enden. Und es passiert etwas, wo wir einfach sagen so: Wow, was passiert denn hier? Was geht hier los? Und was diese Geschichte macht, ist die Form zu einer Brücke vom Alten Testament zum Neuen Testament und vor allen Dingen von dem, was passiert bei Lukas, erinnert vieles an das, was wir an dramatischen Momenten zu Zeiten des Alten Testamentes schon mal hatten. Also Zacharias und Elisabeth werden bezeichnet als untadelig vor Gott wandeln. Das ist genau dasselbe Wort, was die Schreiber verwenden, um Abraham zu beschreiben, der in 1. Mose 17, Vers 1 untadelig vor Gott wandeln sollte. Auch die Art und Weise, Das natürlich haben Zacharias und Elisabeth lange für das Kind gebetet, aber es ist nicht so, dass sozusagen irgendwie ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten. An der Reaktion von Zacharias, als der Engel ihm sagt, du wirst ein Kind kriegen, merkt man nämlich plötzlich, dass sie schon lange nicht mehr dran geglaubt haben, dass überhaupt noch irgendwie Gott antworten könnte oder eingreifen würde. Das Eingreifen von Gott erfolgt völlig unerwartet. Also Zacharias war nicht da im Tempel, hat gedacht, na Hesen, ich habe die Chance, dem Herrn zu begegnen, er wird bestimmt zu mir sprechen. Nein, er hat aus völliger Routine wahrscheinlich und Treue gegenüber Gott einfach das gemacht, was er immer gemacht hat. Und völlig überraschend für ihn und das Volk bricht Gott plötzlich durch und es passieren wunderbare Dinge. Engel Gabriel kommt da und ein richtiges Wumms passiert. Auch die Idee, dass sozusagen hier ein Ehepaar ist, was kinderlos ist, erinnert an alttestamentliche Zeiten. Es erinnert zum Beispiel an die Eltern von Samuel, nämlich Elkanah und Hannah in 1. Samuel Kapitel 1. Hannah war ohne Kinder und es ist das übernatürliche Eingreifen Gottes, nicht nur, dass Hannah ein Kind gekriegt hat, sondern dass sie ein ganz besonderes Kind gekriegt hat, dass Samuel geboren wurde, der die Geschichte des alttestamentlichen Volkes so stark geprägt hat. Das heißt, wenn hier plötzlich so dieses Kabum des Engel Gabriels passiert und dann auch noch ein Kind versprochen wird, einem kinderlosen Ehepaar, erwarten wir nicht nur eine glückliche Familie, die irgendwie Weihnachten endlich zusammen feiern kann und sagen können, oh ja, schön, jetzt haben wir so ein kleines Knuddelbündel zum Kuscheln, sondern wir erwarten so diese Frage, was wird mit dieser Person sein? Was für eine Art von Kind wird das sein? Wie wird Gott mit dem Kind mit sein, was geboren werden wird? Kinderlos ist natürlich, sind nicht nur Zacharias und Elisabeth, sondern kinderlos ist ein Symbol übrigens für die Nation. In gewisser Weise, was hier bei Lukas passiert ist, die Nation ist unfruchtbar. Es passiert nichts mehr, es ist kein Leben mehr da. Und plötzlich kommt der Engel Gabriel und verheißt völlig neue Zeiten. Und wir sehen auch, warum die Geburt von Johannes sozusagen mit der Nation verglichen wird, nicht nur große Freude für Zacharias und Elisabeth ist, sondern große Freude für die Nation sein wird, weil Gott etwas tun wird, um die Unfruchtbarkeit des Volkes zu beenden. Ja, und dann passiert das in dem Augenblick, wo Zacharias sozusagen das loszieht und er eingeteilt wird, den Weihrauch im Inneren des Tempels darzubieten. Ich glaube, ich habe euch auch eine Folie so mitgebracht von Jerusalem, von dem Tempel. Das ist natürlich, es gab also einige Zehntausende von Priestern in Judäa. Und dass das Los auf Zacharias gefallen ist, ist also sozusagen, das passiert nicht jede vierte oder fünfte Woche, sondern das ist was du einmal im Leben passiert. Und Zacharias Aufgabe war es, nachdem, also zweimal am Tag werden Opfer gebracht, das Morgenopfer und das Abendopfer, nachdem das Abendopfer gegen 15 Uhr außerhalb des Tempels auf dem Altar, also alle Menschen beten außerhalb in antiken Zeiten an, keiner geht in den Tempel rein, es wird außerhalb angebetet, das Opfer wird außerhalb dargebracht, ist es die Aufgabe von Zacharias, ein paar Kohlen von diesem Opferaltar zu nehmen und er darf als einer der wenigen dann in das eigentliche Gebäude, in dieses Mittelteil, was da so nach oben geht, hineingehen und im Heiligtum etwas Weihrauch dann auf diese Kohlen legen und diesen Weihrauch vor Gott darbringen. Und in dem Augenblick, wo er das macht, kommt eine beeindruckende Erscheinung eines Engels. Und jetzt dürfen wir uns den Engel nicht so vorstellen, wie wer bei euch schon mal die Sixtinische Madonna in den sächsischen Kunstsammlungen gesehen hat. So ein paar kleine Engelchen da am Boden da, die da so ein bisschen so nebenbei, fliegen. Sondern es wird mit Absicht zwei Ausdrücke in der Geschichte benannt, dass Zacharias aber so richtig Muffensausen gekriegt hat, als er die mächtige Erscheinung des Engels gesehen hat. Es heißt, er fürchtete sich und er war starr vor Furcht in seinem Herzen. Also einem Engel zu begegnen und schon gar einem Engel Gabriel, der sozusagen ein Stück von der Herrlichkeit Gottes mitbringt, ist eine furchterregende Angelegenheit und ich habe kein Bild, trotz künstlicher Intelligenz oder irgendwas gefunden, was es irgendwie auf eine annähernde Art und Weise für uns transportieren kann, was in dem Augenblick passiert ist. Und das ist wichtig zu wissen. Wichtig zu wissen, müssen wir uns daran denken, wer hier erscheint im Tempel, während Zacharias das Opfer anbringt. Es muss eine erstaunliche erstaunliche Begebenheit gewesen sein, was Zacharias dann sagt. Und dann natürlich der Engel sagt als allererstes, fürchte dich nicht. Übrigens das erste Wort Gottes, das erste Mal, wo Gott im Lukas-Evangelium spricht. Und dann gibt es eine Ansage, dass ein Kind geboren wird und dass das nicht nur gute Nachrichten für die Eltern sind, sondern eine gute Nachricht für das ganze Volk. Und dann wird das Kind auch noch benannt, entgegen der Tradition. Also normalerweise hat der Vater das Recht, dem Kind den Namen zu geben. Und in Anführungsstrichen, Gott nimmt das dem Zacharias einfach mal weg und sagt, ich mache das selber. Ich gebe dem Kind einen Namen. Und die Idee dahinter ist, dass Gott selbst das Schicksal dieses Kindes bestimmen wird. Es geht nicht darum, dass menschliche Hoffnungen sozusagen in das Kind hineingelegt werden, ähnlich wie wir das so machen. So, wir kriegen ein Baby und wir sagen, okay, was wollen wir denn mitgeben ins Leben? Du sollst ein Leben lang mit diesem Namen aufwachsen. Und die meisten Christen denken dann darüber nach und beten und sagen, ja, wir wünschen eigentlich, dass du so oder so lebst oder so bist. Und deshalb geben wir dir den Namen. Und aber hier in der Geschichte kommt Gott selbst und sagt, ich bestimme das Schicksal des Kindes. Ich bestimme, was aus diesem Mann mal werden wird. Und wir erwarten Großartiges von Gottes Eingreifen. Und als nächstes wird es auch beschrieben, oder Johannes der Täufer wird mit mehreren Attributen erschienen. Er wird groß sein, also nicht indem er groß berühmt sein wird, sondern dass er groß vor Gott sein wird, dass er das tun wird, was Gott wohlgefällig ist. Er wird für Gott auf eine besondere Weise abgesondert sein. Er wird kein Alkohol trinken. Er wird vom Mutterleib mit Heiligen Geist gefüllt sein. Und das ist auch etwas ganz Außergewöhnliches. Wir merken hier gerade eine Dramatik in der Geschichte, weil es hat Propheten schon vorher gegeben. Auch Propheten, die zum Beispiel wie Jeremia, der im Mutterleib schon gerufen wurde. Aber es gab noch nie einen Propheten, der vom Mutterleib an mit Heiligen Geist gefüllt wurde. Das heißt, hier merken wir plötzlich eine neue Dimension von dem, was Gott plötzlich machen wird. Es wird nicht nur ein neuer Prophet auftauchen, sondern es wird der Prophet der Propheten auftauchen. So jemanden, den Israel auf diese Art und Weise noch nie gesehen hat. Und er wird in der Geist und der Kraft des Elia wandeln. Eine Erinnerung daran, was Elia im Alten Testament gemacht hat. Und wir hatten dieses Jahr, ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, eine Predigtreihe über Elisa am Anfang des Jahres. Und was wir in der Predigtreihe gesehen haben, dass Elisa und Elia kritisch für das Überleben des Glaubens in Israel waren. Also das ganze Volk ist nahezu so weit vom Jahwe-Glauben abgefallen und hat sich so weit Baal zugewandt, dass es fast möglich gewesen wäre, dass der Jahwe-Glaube in Israel vollkommen ausgelöscht werden wird. Und es war nur des prophetischen Erlebens, des prophetischen Dienstes von Elia und Elisa zu verdanken, dass einige innerhalb Israels ihre Knie nicht zu Baal gebeugt haben und gesagt haben, wir sind Jahwe treu. Und jetzt wird über Johannes dem Täufer prophezeit, dass er eine ähnliche Rolle haben wird. In Gottes Augen ist Israel vom Glauben abgefallen und es braucht einen neuen Propheten, um das Volk zu Gott zuzuwenden. Vor allen Dingen, und jetzt kommt das Wichtigste, weil Gott in Maleachi versprochen hat, dass Gott selbst eines Tages sein Volk heimsuchen wird. Er selbst wird kommen. Er selbst wird seinem Volk begegnen und das Volk, was in dem Augenblick nicht vorbereitet ist, innerlich nicht vorbereitet ist, wird verzehrt werden, weil Gott zu begegnen ist eine furchtbare Angelegenheit. Und es ist die Aufgabe von Johannes dem Täufer, die Herzen des Volkes wieder zurück zu Gott zu wenden, sodass, wenn Gott kommen kann, ein Volk da ist, was für Gott bereit ist, für die Heimsuchung Gottes bereit ist. Naja, und dann antwortet Zacharias erstaunlich, mit erstaunlichem Unglauben. Er sagt zu einem Engel, woran soll ich das erkennen? Und das griechische Wort woran heißt, oder ist wörtlich, gemäß was soll ich das erkennen? Was Zacharias will, ist, er will ein Zeichen haben. Er will ein Zeichen. Und man muss sich das mal vorstellen, ja? Also stell dir mal vor, du begegnest also nicht so diesen, keine Ahnung, sixtinischen Maradona aus einer Kunstsammlung Engel. Das wäre ja schon auch mal was, ne? Mal eine andere geflügelte Figur. Sondern so einem riesen, wuchtigen Mordsengel. Eben gerade ja, hat er sich fast in die Hosen gemacht. Ja, aufgrund der Mega-Erscheinung. Dann sagt der Engel ihm was und sagt, pass auf, ich habe eine Botschaft von Gott. Und dann sagt Zacharias, Moment mal, also wenigstens ein ordentliches Zeichen. Ja? Und der Engel Gabriel, ja, ach übrigens Gabriel, das ist schön, dass du da bist. Ja, so, du bist, glaube ich, nach ihm benannt. Der Engel Gabriel wendet diese, und dann, man sieht, wie sehr Zacharias ich-bezogen ist. Denn er fängt mit dem ganzen Ich an. Ich bin ein alter Mann. Ich und meine Frau sind schon weit vorangeschritten. Ich möchte gern ein Zeichen haben. Ja, woran kann ich denn das erkennen? Und der Engel Gabriel sagt, Moment mal, Zacharias, wir müssen hier mal ein bisschen an deiner Persönlichkeit, an deinem Ego arbeiten. Und er wendet das Ich um und sagt, du wolltest ein Zeichen haben. Ich bin der Engel Gabriel! Wie viel mehr Zeichen willst du denn noch? Und ich stehe in der Gegenwart Gottes und ich bin hier, nicht um meine eigenen Worte zu sagen, sondern ich bin gesandt, um eine Botschaft zu bringen vom Allmächtigen. Wer bist du denn, um die Worte des Allmächtigen, in dessen Gegenwart ich stehe, anzuzweifeln und zu sagen, ich hätte gern noch 3 oder 4 Zeichen, kann ich es mir selber aussuchen? Und der Engel Gabriel, oder Gott durch den Engel Gabriel, ist auf der einen Seite, das ist faszinierend, und darüber werden wir uns gleich angucken, sagt zu Zacharias, okay Zacharias, du wolltest ein Zeichen, du wirst ein Zeichen bekommen. Aber es wird ein strafendes Zeichen sein. Das ist eine milde Strafe, aber 9 Monate mindestens, keine Ahnung, plus, wir wissen nicht, wie lange das noch gedauert hat, bis Elisabeth schwanger geworden ist, 9 Monate lang wirst du nichts mehr sagen können. Vielleicht war das so, ich weiß nicht, wie die Beziehung so zu Hause war oder so. Ja, so bei meinen Eltern ist es so, da ist eher so, meine Mutter ist so die Sprecherin des Hauses. Okay, meine Mama schimpft und sagt, soll nicht mehr erzählen. Ja, mein Vater ist eher der Ruhige. So, mir scheint so ein bisschen, als dass das bei Zacharias und Elisabeth umgekehrt war. Ja, dass er wahrscheinlich scheint, er gerne geredet haben zu wollen. Das ist reine Spekulation. Ja, auf alle Fälle war mal angenehme Ruhe im Hause von Zacharias und Sapphira. Ja. So, nichts mehr sagen. Und natürlich kommt er raus. Alle Leute wissen sofort, was passiert ist. Er hat eine übernatürliche Erscheinung gehabt. Und die Geschichte endet damit, Elisabeth wird schwanger. Und man wartet natürlich am Ende der Geschichte mit voller Spannung darauf, wow, was wird jetzt geschehen? Gut, was hat die Geschichte mit uns zu tun? Was hat es eigentlich für eine praktische Relevanz? Das, was mich wirklich beeindruckt hat, auf der einen Seite, ist natürlich, wir wollen gerne sofort zu Zacharias kommen und sagen, lass uns darauf konzentrieren, wie der Engel zu ihm gesprochen hat und Zacharias gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock zu glauben. Und der Engel gesagt hat, und hier wäre ich dann mal heimzahlen. Ja? So, lass uns gleich an diese Geschichte kommen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal vorher etwas beachten. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Ist euch aufgefallen, ja? Wenn man sich mal so ein bisschen das Leben von Zacharias und Elisabeth hineinversetzt. Die leben, könnt ihr euch daran erinnern, was die Bezeichnung von diesem Ehepaar war? Die leben tadellos und hingebungsvoll an die Gebote und Satzungen des Herrn. 3 Attribute werden hier bezeichnet. Das heißt, stell dir vor, Jahr ein, Jahr aus, siehst du das Ehepaar Gott hingegeben leben und trotzdem kein Kind. Und ich denke, ein Haufen Leute gucken sich das Ehepaar an und sagen, du hast das irgendwie noch nicht verstanden mit den 5 geistlichen Prinzipien. Du musst mal so einen amerikanischen Teleevangelisten hören. Dein bestes Leben jetzt. Proklamiere einfach, was Gott dir geben wird. Aber so funktioniert Glaube nicht. Das ist kein echter Glaube. Sondern das Erstaunliche ist, dass über Jahre weg, über Jahrzehnte weg, Zacharias und seine Frau ehrfurchtsvoll und hingegeben gegenüber Gott leben. Und trotzdem eine Enttäuschung in dem Leben erleben. Kein Kind. Und ich glaube, es gibt unter uns Christen heute eine Menge Leute, die, wenn Gott nicht macht, was sie denken, was sie von ihm hoffen, dass der Christ nach einer Weile sagt, der Gott, der hat mich enttäuscht. Der hat mir nicht gegeben, was ich gerne wollte. Ich habe Anrecht darauf zu schmollen. Ich habe Anrecht darauf, vom Glauben abzufallen. Und ich glaube, Zacharias und Elisabeth zeigen uns einen Modellcharakter. Eine Art und Weise, wie es vor Gott es sich auf der einen Seite lohnt und wie ein göttliches Ehepaar vor Gott lebt. Auch wenn nicht alle Hoffnungen und Wünsche in diesem Leben erfüllt werden. Zacharias und Elisabeth haben gesagt, trotzdem. Wir sind trotzdem loyal gegenüber Gott. Und folgen ihm nach. Und das Zweite ist, andersrum kann man es nämlich auch sehen, kein Kind und trotzdem über Jahrzehnte hinweg gegenüber Jahwe loyal. Also auf der einen Seite guckt man sich das Ehepaar an und sagt, nur weil man Gott hingegeben lebt, garantiert das noch lange nicht die Erfüllung aller Wünsche in diesem Leben. Und auf der anderen Seite, anders betrachtet, kann man auch sagen, nur weil nicht alle Wünsche in unserem Leben erfüllt werden, wird das Gott hingegebene Ehepaar oder Mann oder Frau aber trotzdem an Gott festhalten. Und das finde ich einfach total mega stark. Zweitens, das Interessante ist, dass selbst die neue Ära, in dem Augenblick, wo Gott eingreift, wo er endlich die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt, wo wir endlich einfach denken, im ganzen Alten Testament war es immer noch, eines Tages werde ich das machen, eines Tages werde ich das machen, eines Tages werde ich das machen, ich werde dich heimsuchen, mein Volk. Und wir denken einfach, endlich, wenn der Tag gekommen ist, werden wir uns einfach nur hinsetzen können, einfach nur zugucken können. Und es wird einfach alles automatisch passieren. Aber die neue Ära des Glaubens, Lukas Kapitel 1, fängt damit an, dass man glauben muss. Dass wieder Gott kommt und sagt, ich werde etwas machen. Es wird zwar erst schneller sein, es wird schneller gehen, aber du brauchst Glauben. Es wird ohne Glauben nicht gehen. Das heißt, Lukas definiert uns von vornherein. Wir werden nicht nur zugucken können im Lukas-Evangelium, sondern wir brauchen ein Herz, dass wenn Gott spricht, dass wir sagen, okay Gott, ich glaube. Drittens, und das finde ich, jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wo Gott zu Zacharias geredet hat, das Zuverlässigkeit von Gottes Reden. Zacharias glaubte den Worten des Engels Gabriels nicht. Und wir sind heute manchmal so geneigt, dass wir sagen oder dass wir denken, naja, wenn Gott was gesagt hat in seinem Wort, muss man das wirklich so ernst nehmen. Und das geht einfach, das ist manchmal ganz, ganz simpel und plump, aufgrund dessen, dass Versuchung in unser Leben kommt und wir sagen, naja, ach komm, was Gott gesagt hat, ich komme damit durch. Und manchmal ist es intellektuell clever. Es gibt im Moment so eine kleine Mini-Bewegung, die heißt Post-Evangelikalismus. Post-evangelikale Leute sind Leute, die sagen, wir wollen nicht alles wegtun vom christlichen Glauben. Wir finden zum Beispiel den Lobpreis super. Wir wollen auch Gott als Versorger in unserem Leben haben. Wir wollen Gott so als ethischen Ratschlaggeber in unserem Leben haben, solange seine Ratschläge meinen ethischen Empfinden entsprechen. In dem Augenblick, wo sie nicht mehr meinen Empfinden entsprechen, mache ich Folgendes. Ich nehme immer noch das Wort Gottes, aber ich betrachte das Wort Gottes nicht als von Gott allumfassendes, in allen Details zuverlässiges Wort, sondern als so eine Art Steinbruch, wo ich wählen kann, wo ich aussuchen kann. Das Wort Gottes sind so hingebungsvolle Gedanken von Menschen aus früheren Zeiten und aus diesen hingebungsvollen Gedanken können wir uns einige nachahmen und wenn wir ein paar Sachen anders machen wollen, machen wir es einfach anders. Und das Wort Gottes wird so als so eine Art Kochbuch verwendet. Wo wir sagen, keine Ahnung, du kaufst ein Kochbuch, da sind 100 Rezepte drin, wo du sagst, ah ja, komm, das schmeckt mir nicht und das Spinat gefällt mir auch nicht, ich muss es ja auch nicht machen. Ne? Das Rezept, das gefällt mir. Und das darfst du beim Kochbuch. Aber es funktioniert nicht, wenn Gott spricht. Wenn Gott spricht, kannst du nicht sagen, oh, ja, komm, wir blenden einfach mal um. Das ist nicht so nach meinem Geschmäckle, da machen wir einfach mal was anderes. Oder nenn mir ein Beispiel, und wir haben hier wieder eins davon, nenn mir ein Beispiel aus den vielen Seiten des Alten oder des Neuen Testaments, wo ein Mensch gesagt hat, naja, komm, das mit Gottes Wort, das müssen wir mal nicht ganz so genau nehmen. Und es ist trotzdem gut gegangen. Nenn mir ein Beispiel, nur eins. Es ist immer schief gegangen. Immer. Immer, wenn Gott geredet hat und gesagt hat, das wird passieren, das mache ich, Verheißung oder Warnung, Drohung oder Versprechen, vollkommen egal, wann immer Gott gesprochen hat und ein Mensch hat gesagt, fiel das ihm auf die Füße. Und denken wir, dass es bei uns heute anders sein wird? Gottes Wort ist absolut vertrauenswürdig. Und es wird es auch so bleiben. Und ich finde es interessant, wie Gott mit Zacharias umgegangen ist. Weil wir haben auf der einen Seite, guckt euch das mal an, auf der einen Seite haben wir Zacharias, der sein Leben hingebungsvoll gegenüber Gott gewandelt ist. Und auf der anderen Seite haben wir seinen Unglauben. Und es gibt mehrere Szenarien, wie wir uns so vorstellen können, wie Gott durch den Engel Gabriel, mit ihm umgeht, in dem Moment, wo er nicht glaubt. Also man hätte Folgendes sagen können. Zacharias sagt, du mit deinen Worten, ich brauche ein paar Zeichen, bitte. Und dann hätte der Engel Gabriel sagen können, du Wurm, du wirst aus dem Tempel hinausgehen und weil du nicht geglaubt hast, wirst du tot umfallen. Und es wäre sozusagen, Gott wäre unbarmherzig gewesen und nicht aufrichtig gegenüber Zacharias sein ganzes Leben lang, seiner Treue, die er ihm gegenüber Gott gezeigt hätte. Gut, machen wir ein alternatives Szenario. Das alternative Szenario ist, dass Gott nur darauf guckt, dass Zacharias ihm immer hingegeben war. Und sozusagen das mit dem Unglauben übersehen wir einfach. Engel Gabriel kommt und sagt, das werde ich machen. Zacharias sagt, Zeichen bitte. Und der Engel Gabriel sagt, Mensch, Zacharias, das war zwar nicht so toll, dass du jetzt eben gerade nach einem Zeichen gefragt hast und Gottes Wort überhaupt nicht ernst genommen hast. Aber weißt du was? Ich gebe dir trotzdem ein Zeichen. Was wünschst du denn gern? Nein! Ja? Gott ist, ihm sind sein Wort so wichtig, dass er Zacharias damit nicht durchgehen lässt. Der kommt da nicht weg. Trotz seines tollen Lebens die ganze Zeit, sein Unglaube wird eine Reaktion, eine adäquate Reaktion auslösen. Drittes Szenario. Pass auf, das werde ich mit dir machen. Elisabeth wird schwanger werden. Zacharias, ganz typisch, kennen wir schon. Zeichen bitte. Und dann sagt Gabriel, das habe ich überhört. Ich habe einfach nicht gehört, dass du nach einem Zeichen gefragt hast. Mach einfach weiter. Geh einfach schön raus, deine Frau wird schwanger werden. Lass dich einfach überraschen. Bye, bye. Einfach so tun, als wenn das Ignorieren von Gottes Wort keine Konsequenzen hat. Aber es hat eine interessante Konsequenz. Und es ist diese eigenartige Mischung. Auf der einen Seite erschlägt Gott den Zacharias nicht sogleich und sagt, nicht geglaubt, tot. Sondern er sieht sein ganzes Leben an und sagt, Zacharias, ich werde trotzdem meine Verheißung an dir erfüllen. Du wirst Freude haben, du wirst das Kind knuddeln und du wirst dich nicht für ihn persönlich freuen, sondern für die ganze Nation. Aber diesen Unglauben, wenn ich rede, diesen Disrespekt meinem Wort Gottes gegenüber, werde ich nicht durchgehen lassen. Ich werde dir ein Zeichen geben und ich werde dich strafen auf eine milde Art und Weise. Sprechverbot. 9 Monate zu Hause. Ja. Und ich finde das so schön, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Er ist barmherzig mit seinem Volk, er sieht den aufrichtigen Willen seines Volkes, aber wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen, lässt er es nicht durchgehen. Und jetzt kommt das Beste und das Wichtigste zum Schluss. Worum eigentlich überhaupt diese Geschichte? Was dem Leser auffällt, der so ein bisschen, sagen wir so, in der griechischen Materie verwandt ist, ist Folgendes. Der Ton von Lukas ändert sich. Am Anfang spricht Lukas in Hochgriechisch. Also da fängt er an, eine Art und Weise zu reden, währenddessen er an Theophilus schreibt, lieber Theophilus, wollt ihr mitgehen lassen, es haben viele schon versucht, eine geordnete Sammlung von den Dingen aufzuschreiben, die geschehen sind. Und du liest das so, die ersten Verse, und denkst du, oh, gut geschrieben. Linguistisch anspruchsvoll. Und dann kommen wir zum Vers 5. Und im Vers 5 kommt plötzlich Septuaginta-Griechisch, also das Griechisch des Alten Testamentes, so alt verstaubt. So, das ist wie wenn du, keine Ahnung, erst in der Disco warst, die ersten 5 Verse, total kulturell irgendwo mittendrin, und dann gehst du in eine evangelisch-lutherische Kirche. Ja? Und hörst irgendwelche alten Kirchenlieder von, keine Ahnung, 1357 oder irgend sowas, wo du denkst, so, was denn das für eine Sprache? Ja, so, und genauso ist es beim Lukas-Evangelium. Du hast Disco und plötzlich so die heilige Diözese des etc. 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 Ja, so ganz eigenartige alte Sprache. Und das macht Lukas bewusst, weil er diesen Flair erzeugen will. Jetzt erfüllt sich hier in der Disco oder vor der Disco etwas aus dem Alten, etwas von früher, etwas, was Gott vorher schon vorhergesagt hat. Und so geht ja seine Geschichte los. Das heißt, er fängt ja an, indem er sagt, es haben schon viele unternommen, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns, in den Klammern, in Christus erfüllt haben. Wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Das heißt, Lukas sagt, es gibt schon andere Leute, die Evangelien geschrieben haben. Es gab schon Augenzeugen, die gesagt haben, das müssen wir mal aufschreiben. Und jetzt sagt Lukas, ich verfasse jetzt meinen eigenen Bericht. da ich von Anfang an auch alles genau gefolgt bin, ich habe die Leute interviewt, habe mir Notizen gemacht, habe alles aufgeschrieben, um dir, Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das heißt, warum überhaupt das Lukas-Evangelium geschrieben wurde, ist, dass Theophilus, nehmen wir mal an, ein guter Freund von Lukas, vom Evangelium schon gehört hat und unser lieber Theophilus hatte eine Glaubenskrise. Der hat irgendwo an Jesus geglaubt und ich weiß nicht warum, weshalb, plötzlich kam ihm Zweifel. Und er war sich unsicher. Man kann das nachvollziehen. Ja, vielleicht Enttäuschung, glaube nicht so, wie man das eigentlich gedacht hat. Theophilus war sich plötzlich unsicher, ob das mit dem Jesus so stimmt. Und daraufhin schreibt Lukas seinen Bericht und sagt, wenn du das liest, wirst du plötzlich erkennen, dass die Dinge über Jesus, die du gehört hast, eine zuverlässige Erfüllung dessen sind, was Gott vorher gesagt hat. Es ist Gottes Wirken von derjenigen, der in Christus gewirkt hat. Und jetzt ist noch die letzte Frage. Was hat das dann mit Johannes den Täufer zu tun? Woher brauchen wir Johannes den Täufer? Fang doch gleich bei Jesus an. Und hier ist was ganz Interessantes. Nämlich, unser lieber Theophilus kannte Johannes den Täufer. Garantiert. Weil Johannes der Täufer war so bekannt in der damaligen Zeit wie Donald Trump heute. Wer von euch weiß nicht, wer Donald Trump ist? Wenn ich diese Frage gefragt hätte in der Antike, gibt es irgendjemanden hier, der nicht weiß, wer Johannes der Täufer ist? Wären genau wie hier alle Arme unten geblieben. Johannes der Täufer war überall bekannt. Du kamst um ihn gar nicht herum. Den gab es im Radio, im Fernsehen, in persönlichen Gesprächen. Überall war Johannes der Täufer. Also ich habe zum Beispiel als Kind, als ich Junge war, immer gerne Polizist und Soldat gespielt. Ich weiß, was die jüdischen Jungs 40, 50, 60, 70 nach Christus gespielt haben. Taufe! Die haben Johannes den Täufer nachgemacht. Garantiere ich dir, ja? Vielleicht kommt da die Kindertaufe her, ich weiß es nicht so. Mal eine neue Theorie. Tatsache ist, und das ist was Interessantes, ich habe euch Josephus mitgebracht. Johannes der Täufer war überall bekannt. Josephus ist ein jüdischer Historiker. Und der schreibt, ich glaube etwa 90 nach Christus, Folgendes auf. Aretas, König von Petra und König Herodes Antipas in den Kampf zogen, wurde das Heer des Herodes, also das jüdische Heer, wurde durch den Verrat einiger Flüchtlinge vollkommen vernichtet. Und jetzt gibt die Frage, was haben dann denn die Juden da gedacht, als plötzlich ihre eigene Armee verloren hat? Einige der Juden aber meinten, die Vernichtung des Heeres des Herodes sei von Gott als eine gerechte Strafe für das, was Herodes gegen Johannes den Täufer genannt, der Johannes der Täufer genannt wurde, getan hatte. Denn Herodes hatte diesen guten Mann getötet, der die Juden zur Tugend, zur Rechtschaffenheit untereinander und zur Frömmigkeit gegenüber Gott aufgefordert hatte. Denn nur so wäre nach Johannes' Meinung die von ihm gespendete Taufe für Gott annehmbar. Nun kamen viele Menschen in Scharen zu ihm, also zu Johannes dem Täufer, denn sie waren von seinen Worten sehr bewegt. Herodes, der fürchtete, der große Einfluss, den Johannes auf die Massen hatte, könnte sie in seine Gewalt bringen und ihn in die Lage versetzen, einen Aufstand anzuzetteln, hielt es das Beste, Johannes den Täufer zu töten. So wurde Johannes aus dem Argwohn des Herodes heraus als Gefangener auf die Festung Machareros geschickt und dorthin gerichtet. Die Juden glaubten nun, dass die Vernichtung seines Heeres als Strafe über Herodes gesandt worden sei. Das ist keine Bibel. Also falls du mich mal fragst, wo kommt das her? Nirgendwo im Neuen Testament und nirgendwo im Alten Testament. Das ist säkulare Geschichtsschreibung. Das heißt, wir haben hier einen säkularen Historiker, Josephus, der mit dem christlichen Glauben nichts, aber auch überhaupt gar nichts am Hut hatte, schreibt in seiner Geschichte und hat gesagt, ach, da ist dieses Heer umgekommen und jetzt will ich euch nur mal sagen, warum das Heer umgekommen ist. Die Juden haben geglaubt, das war Gottes Strafe für den berühmten Mann Johannes den Täufer. Der war so berühmt, dass Herodes Antipas gedacht hat, wenn Johannes der Täufer sagt, Rebellion jetzt, das ganze jüdische Volk aufsteht und gegen Herodes Antipas rebelliert. Das war Johannes der Täufer im ersten Jahrhundert. Jeder kannte den, jeder wusste seine Worte. Nicht alle haben das gemacht, was er gesagt hat. Aber Johannes der Täufer war eindeutig. Und wozu brauchen wir jetzt diese Lukas-Geschichte? Theophilus kennt Johannes den Täufer. Er kennt die Geschichte. Da ist jemand in der Wüste, der ruft zur Buße auf, der ruft zur Vergebung auf, der tauft Leute. Er kennt die Geschichte, dass dieser Johannes gesagt hat, der Jesus, der nach mir kommt, auf den müsst ihr hören. Das ist der verheißene König. Das ist der vertrauenswürdige Messias. Das ist der Große, der kommen wird. Theophilus kannte die Sachen. Und jetzt präsentiert Lukas die Geschichte und sagt, wenn du die Geschichte nochmal hörst, ordne sie ein in dem Glauben. Was denkst du? Gib mir eine alternative Erklärung, was das mit dem Johannes dem Täufer war. War das wirklich einfach nur ein Zufall? Oder war Johannes der Täufer kein Prophet? Wenn du die Geschichte hörst, wie er geboren wurde, wie eine Frau, die lange Zeit unfruchtbar war, plötzlich schwanger wurde, wie ein Engel Gabriel angekündigt hat, dass das, was Johannes machen wird, tun wird. Was denkst du, wie ordnest du die Sachen ein? Und Theophilus im ersten Jahrhundert ist einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, also lieber Lukas, wenn ich das so betrachte, gibt es für mich gar keine andere Erklärung. Ich muss ja Johannes den Täufer irgendwie erklären. Ich muss ja irgendwie erklären, was da passiert ist. Die einzige Erklärung, die ich habe, das war Gott. Das war Gott, der mit ihm gewirkt hat. Das war Gott, der ihn angekündigt hat. Und es war Gott, der ihn in der Wüste predigen lassen hat und das Volk zur Buße aufgerufen hat. Und wenn das Gott war, dann muss derjenige, auf den Johannes der Täufer gezeigt hat, wo immer gesagt hat, das ist der Messias, das ist das Lamm Gottes, dann muss die Geschichte mit Jesus echt sein. Echt, real. Und jetzt gucken wir, jetzt sind wir heute und hier. Mein letzter Punkt, mach jetzt gleich Schluss. Dauert weniger als eine Minute, Lobpreis-Team kann schon hochkommen. Jetzt dürfen wir uns mal wundern über die Souveränität Gottes unseren Gunsten gegenüber. Wir zweifeln auch manchmal, völlig normal. Enttäuscht vom Leben, große Hoffnung. Zweifeln ist normal in der Luft, die wir atmen. Und dann tut Gott uns einen Gefallen. Und er macht Folgendes. Er sagt und überlegt sich und sagt, ich lasse nicht nur Menschen, Augenzeugen, Berichten aufschreiben, was sie gesehen haben, was Jesus getan und bewirkt hat. Nicht nur inspiriere ich diese gläubigen Menschen und lasse sie Heilige Schrift schreiben, lasse sie Neues Testament schreiben, sondern ich tue den wissenschaftlichen Denkern im 21. Jahrhundert einen Gefallen. Ich präsentiere ihnen einen säkularen Bericht über Johannes den Täufer von einem ungläubigen Kirchenhistoriker. Von jemand, wo die Historiker sonst sagen, naja, der Josephus mit Zahlen ist er nicht ganz so zuverlässig, aber ansonsten nicht schlecht, was er so auf Papier bringt. Die Recherche ist top. Und dann wird so eingeschmuggelt. Ja? Man muss sich das so vorstellen, ja? Also Josephus will gerade so seine Geschichte schreiben und denkt so, ja, dann ist das mit Herod Antipas, das passiert, Herod Antipas, das passiert, ich muss mich beeilen, ich muss zum jüdischen Krieg kommen. Also dem ging es so wie mir als Prediger. Ich muss mich beeilen, ich muss zum Ende kommen und dann, so aus der Souveränität Gottes, keine Ahnung, beeinflusst der Josephus und sagt, jetzt noch die Geschichte von Johannes dem Täufer aufschreiben. Und Josephus, warte mal, da war ja das Ding mit dem Johannes der Täufer, der war total bekannt, das muss eigentlich mit rein. Brauche ich aber eigentlich nicht wirklich für meine Geschichte. Ja, so kann ich eigentlich weglassen. Ja? Und der Souveränität Gottes sagt, nein, nicht weglassen, reinschreiben. Ja, so. Und dann der Ungläubige Josephus, ja, sagt, kriegt man noch mit rein. Irgendwie kriegt man das noch runter in die 35 plus Minuten. Ja, so, tuk, 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 okay, Johannes den Täufer. Tuk, 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 tuk. Und dann ist Johannes der Täufer drin. Für die nächsten Tausende von Jahren drin in säkularer Geschichtsschreibung. So, dass wir nicht nur gucken können und sagen, na gut, das ist ein religiöses Buch, vielleicht hatten die eine Agenda, ja, vielleicht stimmt das gar nicht mit dem Johannes dem Täufer oder so. Sondern, dass wir vertrauenswürdige Zeugnisse haben, außerhalb der Schrift und innerhalb der Schrift, dass die Geschichte von demjenigen, der nach Johannes dem Täufer kommt, wahr und zuverlässig ist. Dass das Kind, was geboren wurde, tatsächlich real ist. Es ist nicht nur ein Märchen, was wir zu Weihnachten feiern, sondern ein echter König ist geboren. Ein echter Wunderwirker ist aufgetreten. Eine echte Person ist am Kreuz gestorben und eine echte Person ist am Kreuz am dritten Tag oder nach dem Kreuz am dritten Tag aufgestanden und hat gesagt, ich lebe in alle Zeit, glaub an mich und du kriegst ewiges Leben. Real! Halleluja, Amen!
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.